Guten Morgen zusammen. Ich wünsche euch allen ein echtes gesegnetes Jahr 2020. Und ich habe gehört, dass der Egbert letzte Mal darüber gepredigt hat, was wir so mitnehmen aus dem alten Jahr ins neue Jahr. Und ich habe mich gefragt, was ich denn irgendwie von diesem Jahr erwarte. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr so Vorsätze habt oder ob ihr das schon lange dran gegeben habt, weil ihr sowieso irgendwie denkt, das, was ich mir so vornehme, klappt manchmal, manchmal klappt es nicht. Aber was wir alle mit uns rumtragen, sind Wünsche. Und ob wir die selber formulieren können oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wir gehen mit bestimmten Wünschen in dieses Jahr. Und manche dieser Wünsche sind, glaube ich, uns von Gott ins Herz gelegt. Die sind nicht einfach nur so unsere Wünsche, sondern ich glaube, dass Gott uns die tatsächlich ins Herz gelegt hat. Und manche wünschen sich ja mehr von dem, was Egbert letzte Mal gesagt hat, irgendwie, es wäre irgendwie gut, wenn wir mehr erleben würden mit Gott und Gottes Reich mehr sehen und dass Leute gesund werden, wenn wir beten für die und all diese Dinge. Und das ist ein guter Wunsch. Und vielleicht gibt es ganz andere Leute, die hier sitzen und sagen, ich würde mir einfach mal wünschen, dass Gott wieder mit mir spricht. Ne? Wäre mal cool, wenn er mal wieder mit mir reden würde oder ich ihn verstehen würde. So gibt es sehr unterschiedliche Wünsche. Und ich habe mich auch gefragt, welchen Wunsch ich denn habe für dieses Jahr. Und während ich darüber nachgedacht habe, ist mir eine Predigt, die ich schon mal irgendwann gehalten habe, eingefallen, wo ich diese Frage schon mal gestellt habe. Und ich glaube, dass auch Gott uns für uns gemeinsam als Gemeinde eine Antwort geben will. Also es ist, glaube ich, eine Antwort für mich persönlich, aber es ist, glaube ich, auch eine Antwort für uns gemeinsam. Ja? Und bevor ich meinen Wunsch offenbare, möchte ich mit einer Geschichte beginnen. Die habe ich vielleicht schon mal erzählt hier, ich weiß es nicht so genau. Hört sie euch einfach mal an. Also es kommt ein Ehepaar zum Therapeuten. Und die Frau redet und redet und redet und sie ist wie ein Wasserfall unterwegs. Und dann sagt sie, also wissen Sie, also das ganze Problem bei uns in der Ehe, das ist ja mein Ehemann, also der ist ja so unordentlich, der lässt alles liegen und ständig muss ich dem hinterherräumen und die Sachen fliegen rum und so weiter. Und ich räume immer wieder auf, aber es ändert sich einfach nichts. Und wenn ich dann mal was sage, dann reagiert er nicht und so weiter und so fort. Und das ging immer weiter und der Mann sitzt total eingeschüchtert in seinem Stuhl und hört sich das alles so an und sagt kein Wort dazu. Und dann, er konnte auch irgendwie nicht dazwischen kommen. Also die Frau hat geredet und geredet und geredet. Und der Therapeut, der guckt sich das eine Weile an und dann steht er schließlich auf, geht um den Tisch herum, reißt die Frau aus ihrem Sitz und gibt ihr einen fetten Kuss mitten auf den Mund. Und die Frau ist total verdattert und schweigt sofort. Und dann sagt der Therapeut zu dem Mann, das braucht ihre Frau dreimal die Woche. Ja, und der Mann, total verdattert, sagt, okay, ich komme dann montags, ich bringe sie dann montags, mittwochs und freitags. Habt ihr jetzt eine Ahnung, was mein Thema ist? Nee, ne? Es geht darum, dass wir können Gott begegnen. Wir können tatsächlich was von Gott hören. Aber manchmal brauchen wir eine echte Berührung. So wie ein Kuss. Oder eine Umarmung. Oder einfach etwas, wo ich gedacht habe, wer hat sich das in der Kunstgeschichte schon mal überlegt, wie das aussehen könnte? Und da gab es tatsächlich jemanden. Regie ab, das erste Bild. Michelangelo hat ein Deckengemälde gemalt, das heißt die Erschaffung Adams. Und da geht es darum, dass die Finger sich von Mensch und Gott fast berühren. Aber letztendlich weiß man, es führt dazu, dass eine Berührung stattfindet. Und wenn es darum geht, dass die Erschaffung Adams dadurch beschrieben sein soll, dann geht es darum, dass durch eine Berührung Leben irgendwo reinkommt. Ja? Und das ist so ein bisschen mein Thema. Und Berührung ist eben mehr als nur guter Zuspruch. Berührung ist eben mehr als nur eine Aufmerksamkeit zu empfinden von jemand anders, sondern Berührung hat was mit Körperkontakt zu tun. Berührung spricht Gefühle an. Und Berührung signalisiert vor allen Dingen Nähe. So, jetzt haben vielleicht einige mit Berührung schlechte Erfahrungen gemacht, das will ich nicht ausschließen, da gehe ich fast von aus, die man als grenzübergreifend oder überschreitend empfunden hat. Aber wenn Gott uns berührt, tut er das auf eine väterliche, liebevolle und sanfte Art und Weise, weil er ist so. Und was er auf jeden Fall möchte, er möchte uns berühren. Er möchte nicht nur uns gut zusprechen, er möchte uns nicht nur mit seinem Wort segnen oder so etwas, sondern er möchte uns wirklich berühren. Und ich glaube sogar, dass nur durch Berührung es zu einer geistlichen Weiterentwicklung kommt. Weil Berührung schafft neues Leben. Wir werden gleich eine Geschichte lesen, wo das so richtig schön krass deutlich wird. Und Berührung sorgt dafür, dass Heilung irgendwo hineinkommt. Es gibt so viele Geschichten, wo Jesus die Kranken angerührt hat, ja, wo er ihnen die Hände aufgelegt hat, wo Berührung eine ganz große Rolle gespielt hat. Das ist ein echtes Thema in der Bibel, Berührung. Und ich glaube, es ist Gottes Absicht in 2020, wir dürfen damit rechnen, dass er uns in diesem Jahr mehr als bisher berühren möchte. Und er möchte uns vielschichtig berühren. Er möchte uns berühren in unserem Verstand. Da möchte er uns mit Weisheit berühren. Er möchte uns in unserem Gefühl berühren mit Glaube und Zuversicht und Vertrauen, das, was du schon gerade auch vorgelesen hast. Und ich glaube, dass er uns auch in unserem Denken mit Wahrheit berühren will. Er will uns auf ganz unterschiedliche Art und Weise berühren, aber er will uns berühren. Manchmal berührt uns Gott auch, ohne dass wir verstehen, dass er uns berührt. Und wir merken aber im Nachhinein, merken wir das Ergebnis dieser Berührung, die Auswirkung davon. Irgendwann sieht man die Frucht einer Berührung von Gott. Dann wird es eine vertrauensvollere Beziehung zu ihm. Das ist so ein Ergebnis davon, wenn Gott einen berührt. Und ich glaube, deswegen brauchen wir immer wieder Berührung, aber wir sind dem nicht so ausgesetzt nach dem Motto, Herr, hier bin ich, berühre mich oder lass es sein oder weiß ich nicht, es passiert oder es passiert nicht. Sondern wir können selber sehr darum ringen, dass es zu einer Berührung zwischen uns und Gott kommt. Wir brauchen es nicht dem Zufall zu überlassen, ja? Sondern wir können uns selber danach ausstrecken. Und dazu möchte ich jetzt mal einen Text vorlesen und da kannst du mal das nächste Bild an die Wand werfen. Es gab eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte an ihrem Körper, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in die Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und Jesus und seine Jünger sagten, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die es getan hatte. Die Frau fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Das findet ihr in Markus 5, 25 bis 34. Das ist keine Frauengeschichte, auch wenn es um Blutung geht. Und das werden wir gleich merken, warum das keine reine Frauengeschichte ist. Das ist eine interessante Situation, in der das alles passiert, denn während noch dieses Gespräch da zwischen ihm und der Frau zu Ende geht, zwischen Jesus und der Frau zu Ende geht, kommt einer Bote von dem Vorsteher der Synagoge, von dem Jairus, und sagt, die Tochter von Jairus ist gestorben. So, diese Frau hatte 12 Jahre eine Plage, die Plage der Blutung. Und die Tochter war genau 12 Jahre alt von dem Jairus, finde ich sehr interessant. Und das ist in dieser Geschichte miteinander so verwoben. Ich habe das jetzt nicht weitergelesen, aber das könnt ihr mal selber machen. Also es ist eine sehr tumulte Situation, viel Gedränge, viele Menschen auf der Straße und so weiter. Und die Frau fasst irgendwie den Mut und hat irgendwie den Glauben, ich muss nur den Saum seines Gewandes anrühren. Ich muss den nur zu packen kriegen. Ich finde das Bild eigentlich ganz, ganz schön dazu, wo die Frau so kurz davor ist, diese diesen Saum zu berühren. Und in der Parallelstelle, da heißt es, dass sich viele auf Jesus stürzten. So, Jesus hatte auch so ein bisschen so einen Kultstatus und so einen Star-Erscheinung. Leute haben irgendwie den auch einfach nur mal anfassen wollen, weil sie dann gesagt haben, oh, ich habe Jesus angefasst. Die haben da nicht unbedingt was mit verbunden, mit dieser Berührung. Diese Frau hat was damit verbunden. Und wir werden uns jetzt mal anschauen, warum diese Frau was damit verbunden hat und wieso das nicht nur eine Frauengeschichte ist. Aber trotzdem, ich fange mal mit der Frau an. Blut ist in der Geschichte ein Zeichen für Leben. Und die Frau, die diesen Blutfluss hatte, 12 Jahre lang, hat ständig Leben verloren. Das ist ein Bild darauf, dass sie ständig am Sterben war, sozusagen. Sie hat ständig Leben verloren. Und sie hat es nicht nur eindimensional verloren, sondern mehrschichtig. Erstmal medizinisch gesehen, also jetzt, ich wage mich heute mal in ein paar Bereiche rein, wo ich nicht so firm bin. Die Experten mögen mich dann korrigieren, wenn es so ist. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass im Blut ja unsere Lebensenergie steckt. Und dass wenn Blutverlust da ist, das wisst ihr alle, wenn ihr irgendwie eine Verletzung habt oder sowas, hat das was mit ja, dann wird Eisen geht verloren und unser Haushalt und Müdigkeit tritt ein und Erschöpfung und so weiter. Und ich glaube, dass diese Frau schlicht und ergreifend total erschöpft war durch diese Krankheit. Also medizinisch war das erstmal ein Verlust von Leben. Dann war das gesellschaftlich ein Verlust von Leben. Sie ist kultisch unrein gewesen, genauso wie es beschrieben ist, dass die Frauen in der Zeit ihrer Periode alles, was sie angerührt haben, kultisch verunreinigt haben. Das war jetzt nichts Böses, da hat Gott auch Antworten für gefunden, aber das war erstmal eine gesellschaftliche Sicht der Dinge, die ist uns heute vielleicht ein wenig fremd, dass wenn man... dass Gott seine Heiligkeit irgendwie auf den Leuchter stellen wollte, wollte sagen, ihr könnt nur in bestimmter Art und Weise zu mir kommen und jemand, der blutet, der, was der anfasst, das wird verunreinigt. Das Gleiche gilt zum Beispiel für das Berühren von Leichen und solchen Dingen. Sie war gesellschaftlich dauerhaft kultisch unrein und eigentlich war sie stigmatisiert dadurch. An einer Stelle heißt es auch, die Pharisäer sagten so zu sich, er muss doch erkannt haben, dass das eine Sünderin war, wenn er wirklich ein Prophet ist. Ja? Das gesellschaftlich, sie war sozial stigmatisiert und das war überhaupt ein Wunder, dass sie zu Jesus vorgedrungen ist. Und natürlich auch finanziell. Wir haben gelesen, dass sie all ihr Geld investiert hat, um diese Heilung zu bekommen, mit allen möglichen Ärzten. Und nichts hat es gebracht, sondern es ist sogar noch schlimmer geworden. Und dann ist das auch noch so, dass diese Krankheit, die sie hier hat, wird als Plage bezeichnet. Und wenn die Juden Plage hörten, dann haben die natürlich an ihre Geschichte in Ägypten gedacht. Plage war eine Strafe von Gott. Plage war ein Gerichtsurteil. Diese Frau hat von sich gedacht, sie ist verstoßen von Gott. Und Menschen haben gesagt, sie ist verstoßen von Gott. Und Gott nimmt diese Plage nicht von ihr. Es ist Gottes Handeln an ihr, dass sie diese Krankheit hat. Das ist eine seelische Herabstufung für die Frau. Das ist ein Minderwertigkeitsgefühl, was die damit sich rumgetragen hat. Das ist ein sozialer Notstand da, das ist eine Isolation, die da ist und das ist eine Armut, die durch die finanzielle Situation da eingetreten ist. So, also, jetzt berührt die diesen Saum des Gewandes von Jesus und wird geheilt. Und Leben ist wieder in ihr. Lebensabfluss ist gestoppt worden. Und all diese Bereiche, die ich gerade über das Leben gesagt habe, es ist wieder möglich, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Es ist wieder möglich, nicht minderwertig durch die Gegend zu laufen. Es ist wieder möglich, seine Identität nicht über seine Krankheit zu ziehen. Es ist wieder möglich, mit Gott in Berührung zu kommen. Es ist wieder möglich, in den Tempel zu gehen. Es ist so viel wieder möglich. Und das nur, weil Kraft von Jesus ausgegangen war. Und wie gesagt, die Geschichte geht ja so weiter, dass Jairus dann dieser 12-jährigen Jesus dieser 12-jährigen Tochter von dem Jairus dann auch das Leben zurückgegeben hat. Also wir sehen, Jesus ist in einer Mission unterwegs, Leben zu spenden. Ja, den Kranken Leben zu spenden, den Toten Leben zu spenden. Er ist einfach das Leben. Und was mit ihm in Berührung kommt, das hat sowas wie im Alten Testament beschrieben wird, wo das Wasser aus dem Allerheiligsten kommt und dann rechts und links wachsen die Bäume und tragen 12 Monate im Jahr Frucht und so weiter und Heilung ist in den Blättern und so weiter. Das ist im Prinzip ein Bild auch auf das messianische Dasein von Jesus, dass durch ihn Leben in diese Welt hineinkommt, richtiges Leben. Wir wissen sogar ewiges Leben, aber darüber hinaus auch Sinn, Glück, Bestimmung, Wertgebung, ja. Und ich glaube, wir dürfen aus dieser Geschichte lernen, dass Jesus das auch für dich und für mich will. Vielleicht haben wir Aspekte in unserem Leben, wo wir sagen, da fließt Leben von uns ab. Das ermüdet uns, das schwächt uns ständig. Es muss jetzt nichts Organisches sein, es kann was Seelisches sein, es kann was Beziehungsorientiertes sein, es kann was mit Ängsten zu tun haben oder mit Sorge oder was weiß ich. Aber wir finden vielleicht in unserem Leben diese Momente, wo Leben immer wieder abfließt und es uns ermüdet und ermüdet und ermüdet und ermüdet. Und wir brauchen eine Berührung mit Gott. Und ich möchte verheißen, dass Gott uns in diesem Jahr Berührung mit sich schenken möchte. Und wir dürfen uns wie diese Frau nach dieser Berührung ausstrecken. Ich will mal kurz was zu den Ärzten sagen. Ich habe ja schon angedeutet, dass Berührung von Leichen die Leute kultisch unrein gemacht hat. Und deswegen gab es bei der jüdischen Ärztekunst, die war einfach grottenschlecht, weil die keine Pathologie hatten. Die kannten sich schlicht und ergreifend nicht aus mit dem, was im Körper passiert ist, weil sie sich nicht an Toten vergangen haben. Sie haben die nicht untersucht. Und die römische Ärztekunst war unglaublich brutal. Ja, also es war keine schöne Zeit, in der die da waren. Und dann noch dieses Stigma von Plage, du hast eine Plage, du bist von Gott gestraft. Das ist echt total fatal in dieser Krankheitssituation. Und das Bild der Ärzte, wo die Frau ja hingegangen ist und ihr ganzes Geld gelassen hat, mehr oder weniger kompetente Ärzte, aber unterm Strich eben ohne Ergebnis, das ist ein Bild für alles an menschlichen Möglichkeiten, was wir versuchen anzuzapfen, ohne eine Berührung zu Gott zu entwickeln. Und sie wusste sich zum Schluss nicht anders zu helfen, als sich Jesus zu nähern und ihn zu berühren. So, jetzt kommen wir mal zu dem Gewand von Jesus. Und da gibt es ein bisschen so ein paar alttestamentarische Bezüge zu. Also, die Bedeutung wird im 4. Buch Mose beschrieben, dass die Juden sich in Erinnerung an die Gebote Gottes Quaste, oder man kann auch sagen Saum, das Wort dafür ist Talit und Zizit. Klaus, korrigiere mich, wenn das falsch ist. Das sind so Fransen, an ihr Gewand machen sollen. Also der Saum hatte so Quasten und so Fransen dran. Und ich lese euch das mal vor, damit ihr wisst, was gemeint ist. Rede zu den Söhnen Israel aus 4. Mose 15, Vers 38 bis 40. Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfeln ihrer Oberkleider machen sollen, für alle ihre künftigen Generationen und dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur aus violettem Purpur setzen sollen. Und das soll euch eine Merkquaste werden, also ein Merksaum. Ihr sollt euch erinnern daran. Und ihr sollt sie ansehen und dabei an alle Gebote des Herrn denken und sie tun. Ihr sollt euch nicht von eurem Herzen und Augen zu Untreue verführen lassen, damit ihr an alle meine Gebote denkt und sie tut und heilig seid in eurem Tun. Wir würden vielleicht sagen, wir machen uns heute einen Knoten ins Taschentuch. Das ist vielleicht das Bild heute. Die haben etwas anderes gemacht, um sich zu erinnern. Und diese Quaste, dieser Saum mit den Quasten war eine Erinnerung. Ist okay? Also das ist der Gebetsschal, der Talit. Ich hatte gelesen, dass das ein Wort für Saum ist. Aber gut, wir lernen ja noch dazu. So, die Frau hat sich jetzt erinnert, dass Jesus eben nicht nur jemand ist, der Kranke gesund gemacht hat, sondern sie hat wirklich geglaubt, es ist der Messias. So, was hat das jetzt auf sich mit diesem Saum, mit diesen Quasten? Was hat das auf sich? Denn die hat sie angerührt. Ich habe mich gefragt, wieso hat sie ihm nicht einfach auf den Rücken gepackt oder an die Füße oder wieso wollte die an diesen Saum dran? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Was ist an diesem Saum so besonders? Und im Propheten Maleachi 3, Vers 20 steht, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Die Sonne wird aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen und Heilung wird sein unter ihren Flügeln. Und da wird der Tag des Messias beschrieben. Das wird passieren, wenn der Messias kommt. Heilung wird sein unter seinen Flügeln. Wisst ihr, was ein Teekesselchenwort ist? Das ist ein Wort, was zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen hat, aber ein und dasselbe Wort ist. Also zum Beispiel das Wort Schale. Das kennen wir als Schale, ja, als Gefäß, oder wir kennen es als Frucht, Haut. Ja? Das eine ist eine Schale, das andere ist eine Schale. Man sagt zu beidem Schale. Das ist ein Teekesselchenwort. Und wenn ich das richtig verstanden habe, aber auch da wage ich mich aufs Eis, ist es ein Teekesselchenwort Flügel und Saum. Und zwar heißt dieses Wort Kanaf. Das ist ein und dasselbe Wort und beschreibt zwei unterschiedliche Sachen. Wenn man das weiß, dann versteht man, dass die Frau mit Heilung ist unter seinen Flügeln assoziiert hat, das hat was mit dem Saum zu tun, weil das dasselbe Wort war. Könnt ihr mir folgen? Okay, also, die ist nicht einfach nur so auf die Idee gekommen, seinen Saum anzufassen, sondern das hat einen Grund, der lag in dieser Wortgleichheit. Und sie hatte die Vorstellung, wenn Heilung unter seinen Flügeln ist, dann ist eine Beruhigung hinreichend, um gesund zu werden. Und in Matthäus 14, 35 und 36, da heißt es unter anderem eben auch, und das ist ein Beleg dafür, und als die Männer jenes Ortes ihn erkannten, da schickten sie Boten in jene Gegend und brachten alle Leidenden zu ihm und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Also, Jesus hatte keinen Zaubermantel an. Ja, ich möchte das mal ganz klar sagen. Die Kraft ist auch nicht von dem Mantel ausgegangen, sondern die Kraft ist von Jesus ausgegangen. Ja. Und wenn wir jetzt mal diesen Saum des Gewandes nehmen, was ist denn das sozusagen übertragen für uns heutzutage? Wo können wir den Saum des Gewandes anrühren? Wo können wir in dem Wunsch, Gott zu berühren, den Saum des Gewandes finden? Was könnte das denn sein? Wie sieht das aus mit Vertrauen stecken in Zuspruch von Gott durch prophetisches Reden? Vertrauen stecken in Zuspruch von Menschen? Vertrauen stecken in das von Gott zugesprochene Wort aus der Bibel heraus? Ist das diese Art von ich komme jetzt an das Gewand des Erlösers, ich berühre jetzt den Saum des Gewandes? Könnte das damit gemeint sein? Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass wir heute nicht im Sichtbaren natürlich Jesu Gewand berühren können, aber wir können es wirklich im Geiste tun, wir können es im Glauben tun, wir können es in der Erwartung tun und in dem Vertrauen darauf, dass er immer noch derjenige ist, der von dem Kraft ausgeht und der uns Leben spenden will. Jesus hat gemerkt, dass diese Art der Berührung keine zufällige Berührung war, sondern eine bewusste, beabsichtigte Berührung. Der wusste ganz genau, da ist ein Mensch, der sucht meine Hilfe und der glaubt daran, dass das ausreicht, um gesund zu werden. Und Jesus konnte das unterscheiden von gewollter und ungewollter Berührung und er kann das auch in einem Gottesdienst entscheiden. Ich glaube, dass es Berührungen unterschiedlicher Natur gibt, auch in Gottesdiensten. Da gibt es die Sehnsüchtigen, die kommen und sagen, ich gehe heute in den Gottesdienst, weil ich heute eine Berührung mit Gott haben will. Und da gibt es Leute, die gehen in den Gottesdienst, ich bin auch oft einer davon, gebe ich gerne zu, der kommt hier hin und sagt, schauen wir mal, was Gott so tut. Hat aber gar nicht diesen inneren Zug, Gott wirklich berühren zu wollen. Kennt ihr den Unterschied? Kennt ihr den in eurem Leben? Man ist manchmal mehr so Zuschauer. Manchmal ist man überrascht, dass Gott einen trotzdem berührt. Der macht sich nicht abhängig davon, ob wir jetzt sehnsüchtig sind oder nicht. Aber es ist eine unterschiedliche Herzenshaltung, ob wir hier hinkommen in der Erwartungshaltung, ich möchte eine Berührung mit Gott haben. Und das ist mein Wunsch, wirklich, das war mein Wunsch für dieses Jahr an Gott zu sagen ist, lass uns in unsere Versammlung, in unsere Begegnung als Menschen hineingehen mit der Hoffnung und mit der Erwartungshaltung, wir können Gott berühren und Gott will uns berühren. Seid ihr dabei? Da möchte ich euch echt zu einladen, ein bisschen aufmerksam und wachsam in diesem Jahr zu sein und auch zu gucken, was ist mein Anteil an dieser Suche nach Berührung? Ich glaube, dass ja Vertrauen zu Gott, das steht ja im Jakobusbrief, Glaube braucht einen Ausdruck. Wenn Glaube sich nicht ausdrückt, dann ist das Schwätzerei, dann ist das Quatsch, ist Selbstbetrug. Glaube braucht einen Ausdruck. Und ich glaube, dass diese Frau ihren Glauben zum Ausdruck gebracht hat, indem sie das Gewand des Erlösers angefasst hat. Das war ein Ausdruck ihres Glaubens. Und geht mal davon aus, wenn ihr mit einem Ausdruck des Glaubens zu Gott kommt, habt ihr seine volle Aufmerksamkeit. Die hatte sofort die volle Aufmerksamkeit von Jesus. Auf der Stelle. Und sie hat gedacht, deswegen war sie so, hatte so Angst, sich zu offenbaren. Sie hat gedacht, sie hat Jesus verunreinigt. Sie hat echt gedacht, sie hat Jesus verunreinigt. Weil sie war in dieser Gesellschaft kultisch unrein und alles, was sie angerührt hat, war kultisch unrein. Sie hat gedacht, sie hat Jesus verunreinigt. Und sie hat es trotzdem getan. Und wie reagiert Jesus? Tochter, sagt er zu ihr. Dein Glaube hat dir geholfen, sei befreit von dieser Plage. Eine Aussage, wo alle annahmen, Gott hat sie verstoßen. Jeder hatte gedacht, keine Chance mehr. Die Frau übrigens selbst auch. Ja? Und jetzt ist das so, wenn so eine Berührung passiert, dann ist das so, dass ja, da muss eine Nähe entstehen, andererseits, da muss dann auch die Kraft fließen. Und ich glaube, dass Gott auch möchte, dass Berührung nicht nur heiti-teiti ist und so ein bisschen ach, nett und kuschelig und man ein bisschen gute Gefühle kriegt, sondern da soll Lebenskraft fließen. Wenn Gott uns berührt, soll da Lebenskraft fließen. Mit all den Aspekten, die ich schon genannt habe. Und ich wünsch mir wirklich, das ist mein Gebet, mein Wunsch, dass wir in diesem Jahr mehr davon erleben, dass Gott uns berührt. Und zwar kraftspendend berührt, lebensspendend berührt. Und der weiß doch ganz genau, wo wir da Bedarf haben. Der kennt uns doch. Der weiß doch, wo wir traurig sind. Der weiß doch, wo wir innere Schmerzen haben. Der weiß doch, wo wir Verzweiflung haben. Der weiß das doch alles. Gott kennt uns doch durch und durch. Lass uns auf den Weg machen, zu ihm hin und zu sagen, Herr, ich brauche diese Berührung, ich brauche diese Hilfe. Und als ich das so mich gefragt habe, bevor ich angefangen habe, diese Predigt zu machen, da hatte ich den Eindruck, dass Gott spricht und ich habe das einfach mal aufgeschrieben und ich möchte das zum Abschluss jetzt einfach mal vorlesen. Da sagt Gott, ich will euch berühren. Wollt ihr euch berühren lassen? Ich bin ein Gott, der sich berühren lässt und der berührt. Meine Berührung ist anders, als du erwartest. Aber rechne mit meiner Berührung und strecke dich danach aus. Räume mir Zeit dafür ein. Vater, ich möchte dir danken dafür, dass du so ein wunderbarer Vater bist. Ein Vater, der mitleidet, der aber auch nicht hilflos ist, sondern unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Bei dir ist Hilfe. Und ich möchte dich wirklich sehnlich darum bitten, dass wir in diesem Jahr viele von diesen Berührungsmomenten erleben. Jeder hier, der hier sitzt, persönlich in seinem eigenen Leben, vielleicht völlig unabhängig vom Gemeindekontext, einfach nur im Alltag, dass wir dich berühren und dass du uns berührst, Herr. Und wir merken, das macht einen Unterschied in Kraft, das macht einen Unterschied in Lebensfreude, das macht einen Unterschied in Zuversicht, das macht einen Unterschied in Gewissheit. Wenn du uns berührst, dann passieren wirklich wichtige Dinge. So komm du und berühre uns. Und ich möchte auch für heute Vormittag bitten, dass du uns berührst, dass du uns berührt hast und dass wir das wahrnehmen im Abendmahl, dass es nicht eine Tradition ist, sondern dass wir von einer Berührung ausgehen. Herr, wir symbolisieren, dass wir dich in uns aufnehmen, indem wir Brot essen. Welche intimere Berührungsart gibt es denn noch, um das auszudrücken, Herr? Und ich bitte dich wirklich, dass es mehr als das bleibt, sondern dass wir hinterher sagen können, wie Johannes in seinem ersten Brief, wir haben das Wort betastet. Wir haben es berührt, wir sind dem nahe gekommen und so wollen wir dir auch nahe kommen, Herr. So bete ich auch, dass du jetzt weiter mit uns unterwegs bist und auch in diesem Gottesdienst es zu weiteren Berührungen kommt. In Jesu Namen. Amen.